Es gibt ein christliches Kinderbuch. Sieht so aus, heißt Gott weiß alles. Ich finde, auf dem Bild vorne drauf sieht es ein bisschen so aus, als würde der Junge da was vom Schrank holen, was er nicht darf. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch kennt. Im Internet ist es zumindest sehr gut bewertet. Ich finde, es sieht aber ein bisschen so nach letzter pädagogischer Maßnahme für die Eltern aus. Zu sagen, na, die Eltern sehen nicht immer alles, aber Gott, der sieht immer alles. Und wenn der Junge dann die Keksdose vom Schrank holt, dann musst du wissen, Gott hat es gesehen. Sei lieber brav. Manchmal ist es so, dass Eltern das versuchen. Wenn Eltern Gott einspannen für ihre Erziehung, ist das immer schwierig und hinterlässt bei den Kindern oft ein sehr verschobenes Bild von Gott. Und auch, ob das funktioniert, ist nochmal eine Frage, die ich zu bezweifeln wage. So wie bei dem Pfarrer, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ein Pfarrer, der in seinem Pfarrgarten einen riesengroßen Apfelbaum hatte. Und der Apfelbaum war nicht nur sehr groß, sondern der hatte auch immer ganz tolle Früchte. Das wusste aber nicht nur der Pfarrer, sondern auch die Kinder, die um das Pfarrhaus herum gelebt haben. Und so, immer wenn der Pfarrer morgens aus der Tür rausgekommen ist, hat er gesehen, jetzt fehlen schon wieder ein paar Äpfel am Apfelbaum. Und als das Schimpfen mit den Jungs und Mädels, die immer die Äpfel geklaut haben und auch die Gespräche mit den Eltern nichts geholfen haben, da hat der Pfarrer gedacht, jetzt stelle ich ein Schild auf und er haut einen großen Pflock vor diesen Baum in den Boden und auf dem Schild steht dann drauf, Gott sieht alles. Und dann ist es Nacht, der Pfarrer geht schlafen, am nächsten Morgen kommt er wieder raus und er merkt, es ist schon wieder Äpfel weg. Und zwar noch mehr als die Nächte zuvor. Und dann schaut er auf sein Schild, Gott sieht alles, und drunter steht in krakeliger Kinderschrift, ja, aber er petzt nicht. Wir sind heute in der Predigtreihe, was ist Gott? Und das Thema heute ist Allwissend? Weiß Gott wirklich alles, so wie dieses Buch das behauptet? Weiß Gott alles? Es gibt noch andere Bücher, die das behaupten. Keine Kinderbücher, sondern christliche Lehrbücher, sogenannte Katechismen. Einer von ihnen, der schreibt, was ist Gott als Frage und ein Teil der Antwort dann unendlich, ewig und unveränderlich in seiner Weisheit. Auch das würde das anders ausdrücken nochmal. Gott weiß alles. Und es gibt noch ein drittes Buch, was ich erwähnen möchte, was immer gut ist, wenn man es in der Predigt irgendwo vorkommen lässt, nämlich die Bibel. 1. Samuel 2, Vers 3. Der Herr ist ein Gott des Wissens. Der Herr ist ein Gott des Wissens. Ich finde, wenn man nur diesen Vers für sich liest, dann könnte man denken, ja, Gott ist ein riesengroßes Lexikon. So ein riesengroßes Wikipedia, was immer die richtige Antwort auf alle Fragen dieser Welt hat. Bei ihm gibt es keine Fake News, sondern bei ihm gibt es nur knallharte Fakten. Klingt das gut für euch? Ich finde, es klingt eher ein bisschen abstrakt, ein bisschen intellektuell, ein bisschen nüchtern, ein bisschen so auf Abstand, dass Gott alles weiß. Vielleicht ist es für viele wie so ein Brockhaus, der dann doch nur im Regal verstaubt. Für die Jüngeren, Brockhaus war Wikipedia, bevor es kein Wikipedia gab. Ein Lexikon, was man sich in den Schrank gestellt hat. Ein Gott des Wissens. Das bedeutet nicht, dass Gott wie ein Lexikon ist, wo man was nachschlagen kann, wenn ich was wissen möchte, und ansonsten stelle ich es ins Regal und dann steht er da auch gut. Sondern dass ein Gott des Wissens ist, das hat noch viel mehr im Blick als nur den Verstand, viel mehr als nur unser Wissen. Psalm 139, der beschreibt das so schön mit so tollen Bildern. Ein paar Verse aus diesem Psalm 139, zum Beispiel Vers 2, wenn ich mich setze oder aufstehe, dann weißt du es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Oder dann Vers 4, ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon, Herr. Mein letzter Vers, der Vers 7. Wohin könnte ich gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Gott weiß alles. Und es geht nicht nur um die Fakten dieser Welt. Die weiß Gott auch, weil er diese Welt erschaffen, sich ausgedacht hat. Aber es geht auch darum, dass Gott uns Menschen kennt, dass er jeden einzelnen Menschen kennt, dass er weiß, was in uns vorgeht, dass er versteht, was in uns vorgeht, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht verstehen, dass er alle Menschen sieht, auch die wir manchmal übersehen, so vielleicht wie die Personen, die wir vorher auf den Bildern gesehen haben. Gott erkennt unsere Gedanken und Absichten, er kennt unsere Worte und unsere Taten, er kennt alles, was diese Welt ausmacht und auch alles, was deine Lebenswelt ausmacht, alles, was dein Alltag ausmacht. Das ist das, was es bedeutet, wenn wir als Christen glauben, Gott weiß alles, Gott sieht alles. Es gibt dieses Sprichwort, Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. In diesen Tagen, in denen wir 30 Jahre Mauerfall feiern, da merken wir, dass es stimmt, was dieses Wort sagt. Wissen und Macht ist Macht. In der DDR gab es damals eine Behörde, die hat sich Staatssicherheit genannt. Und ihr oberstes Ziel war es, Wissen zu sammeln, damit sie die Kontrolle über ihr Land behalten. Und der Preis dafür war, dass ein ganzes Land im Misstrauen gelebt hat, bis hin zur Angst. Wissen ist Macht. Wenn das stimmt, dann müssen wir danach fragen, ja, was fängt denn Gott mit seinem Wissen an? Lukas 12, Vers 7 heißt es, und bei euch, also bei den Jüngern, zu denen Jesus hier spricht, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Seid darum ohne Furcht. Wisst ihr, daraus, was daraus folgt, dass Gott alles weiß, ist, habt keine Furcht. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Gott ist nicht wie dieser Polizist im Himmel, der alles sieht und dann wartet er nur drauf, dass er die bestrafen kann, die was falsch macht. Sondern, dass Gott alles sieht, heißt, habt keine Furcht. Seid ohne Angst. Und Jesus, er redet hier zu seinen Jüngern mit einer ganz konkreten Situation vor Augen. Nämlich seine Jünger, denen erzählt er davon, dass es Menschen gibt, die ihn an den Kragen wollen, die ihn umbringen wollen, die ihm Böses wollen. Und er sagt, die Menschen, die zu mir gehören, auf die wird sich dieser Hass und diese Ablehnung der Menschen übertragen. Auch die werden sich damit auseinandersetzen müssen, dass Menschen ihnen Übles tun wollen. Jesus, er sagt, Menschen werden in ihrem Leben immer wieder erleben, dass Dinge ihnen das Leben schwer machen. Und zwar nicht nur Krisen und Erschütterungen, die jeder Mensch in seinem Leben erlebt, sondern Jesus sagt, gerade die Menschen, die sich zu mir als Herr bekennen, die werden erleben, dass dieser Hass, den Jesus damals erlebt hat, auch diesen Menschen entgegenschlägt. Sehr drastisch sagt das Jesus in Lukas 21, Vers 16, manche von euch wird man töten, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Da sind sie wieder, die gezählten Haare. Jeder Mensch, und Jesus sagt, erst recht alle Christen, werden immer wieder erleben, dass Dinge ihnen das Leben schwer machen. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Die Frage ist, was hat es jetzt mit den gezählten Haaren auf dem Kopf zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich vor schmerzvollen Situationen stehe, vor Situationen, die mir vielleicht Angst machen oder bei anderen solchen Situationen sehe, dann frage ich mich oft, wo ist denn Gott? Hat Gott das übersehen? Hat Gott es vergessen, was mir passiert, was anderen passiert? Das, was in diesem Vers drinsteckt, heißt, Gott kennt jedes Detail meines und deines Lebens. Jedes noch so kleinste Detail dieser Welt kennt Gott. Jede Situation, jedes Gefühl, jeden Schmerz. Gott sieht das. Gott weiß darum, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und Jesus, er garantiert seinen Jüngern hier nicht, dass sie immer verschont bleiben werden. Manchen sagt er sogar, werden ihr Leben verlieren. Aber Jesus, er garantiert seinen Jüngern, ich werde immer bei euch sein und ich sehe jedes Detail, alles, was in deinem Leben passiert. Wer um das Wissen damals in der DDR von der Stasi wusste, der musste unter Umständen mit Angst und Sorge um seine Liebsten und um sich selbst leben. Wer um das Wissen von Gott weiß und dass Gott alles weiß, der darf erleben, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, sondern dass wir mutig leben können durch diesen Gott, der alles sieht. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, es klingt irgendwie komisch, wieso sollte ich mich jetzt nicht fürchten, weil Gott alles weiß? Was hat das damit zu tun, dass Gott alle meine Haare auf dem Kopf kennt mit meiner Situation, in der es mir schlecht geht? Das hilft mir ja dann auch nicht weiter, wenn Gott die Anzahl meiner Haare kennt. Und es hilft, sich mal das Wort anzuschauen, was hier im Griechischen für fürchten steht. Denn das Wort, was hier steht, kommt im Ursprung vor dem Wort für flüchten, für fliehen. Und es wird was deutlich, was ganz gut nachvollziehbar ist. Nämlich, dass die natürliche Reaktion darauf, wenn ich Angst habe, die Flucht ist. So wie bei der Katze, die sich manchmal bei uns in den Vorgarten verirrt. Wenn ich rauskomme aus der Tür, schaut sie mich ganz kurz erschrocken an und dann geht sie schon ab durch die Hecke zum Nachbarn zurück. Die natürliche Reaktion auf die Furcht ist die Flucht. Weglaufen. Denk mal einen kurzen Augenblick drüber nach. was so deine Situationen sind, wo du sagst, da würde ich wie die Katze am liebsten weglaufen. Das sind Dinge, die mich erschrecken, die mein Leben bedrängen. Wo sind solche Situationen, wo du kennst, dass da Angst davor ist? Vielleicht auch Angst, weil du dein Glauben zu deinem Glauben stehst und andere Menschen das komisch finden, dass du am Sonntag in die Kirche gehst. Vielleicht auch die Angst davor, dass meine Ansichten, die ich so in meinem Leben trage, die sich aus meinem Glauben speisen, bei anderen Menschen auf Ablehnung stoßen. Dass ich vielleicht sogar ausgegrenzt werde deswegen. Vielleicht auch die Angst oder das Erleben von Schicksalsschlägen, von Krankheit, von sonstigen Dingen, die das Leben schwer machen. Und diese leise innere Stimme, die einen immer fragt, wo ist denn jetzt dein Gott? Ist er weg? Hat er dich vergessen? Ist dir die natürliche Reaktion auf diese Situation, die du vielleicht jetzt vor Augen hast, heißt Flucht, weglaufen? Wie kann ich die Situation glattbügeln? Wie kann ich mich ablenken? Wie kann ich rausziehen mich aus der Situation? Wie kann ich diese Stimme vielleicht zum Schweigen bringen? Manchmal flüchtet man schon vor so einer Situation, bevor sie überhaupt entstanden ist. Einfach nur, weil man Angst hat, dass sowas entstehen könnte. Normal ist Bedrängnis, Furcht und Flucht. Eine schwangere Frau steht in der Wüste. Eine Frau, die auch geflüchtet ist, ein Flüchtling. Sie wurde hineingezogen in einen familiären Konflikt von einem Ehepaar. Und ein Ehepaar, das Gott nicht vertraut hat. Und so musste sie fliehen oder ist geflohen und steht jetzt an einer Wasserquelle in der Wüste. Der Name dieser Frau ist Hagar. Eine Magd von Sarah, der Frau von Abraham, von dem wir im Alten Testament in der Bibel lesen. Abraham, ein Mann Gottes, dem Gott versprochen hat, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, wie die Sterne, die du am Himmel siehst. Und das, obwohl Sarah keine Kinder bekommen konnte und obwohl beide schon steinalt waren. Aber Abraham, er vertraute darauf, dass das stimmt. Das heißt, er glaubte dem Herrn, zumindest für eine Zeit lang. Denn dann ging so die Zeit ins Land und die Sarah merkte, irgendwo hat es immer noch nicht funktioniert. Sie ist immer noch nicht schwanger und dann kommt Sarah auf eine Idee. Nämlich ihre Magd Hagar, die möchte sie Abraham geben, damit Abraham mit ihr ein Kind bekommt. Und das wird dann auch irgendwie ihr Kind sein. Das war damals in der alten Zeit nicht ungewöhnlich. Und so machten sie es dann auch. Und Hagar wird tatsächlich schwanger. Und als Hagar das merkt, sinkt ihre Herrin, nämlich die Sarah, plötzlich in ihre Achtung, weil sie sich denkt, jetzt bin ich diejenige, die Abraham einem Nachkommen beschert. Das, was Sarah nie geschafft hätte, ich schaffe es. Und sie fängt an, das Sarah richtig spüren zu lassen, dass sie sich jetzt über sie erhaben fühlt. Und so leidet Sarah, bis es ihr reicht und sie zu Abraham geht. Und Abraham sagt zu ihr, ja, mach doch mit ihr, was du möchtest. Ist doch deine Magd. Mach mit ihr, was du meinst. Und das tut die Sarah dann auch. Und sie lässt Hagar so richtig spüren, dass sie sie nicht mag. Sie quält sie, sie demütigt sie. Solange, bis das Hagar nicht mehr aushält. Und sie flieht in die Wüste. Und dann heißt es im 1. Mose 16, Vers 7, und der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle, am Weg nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, antwortete Hagar. Bedrängnis, Furcht, Flucht. Verständlich, oder? Warum Hagar weggelaufen ist. Sie hat erlebt, wie schwer ihr Sarah das Leben macht. Und sie hat die Konsequenz gezogen und ist abgehauen. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich finde das krass, was hier steht. Gott, der alles sieht, der auch sieht, wie es da war bei Sarah und bei Hagar zu Hause, er sagt durch seinen Boten, durch den Engel, du Hagar, geh zurück. Dorthin, wo diese Situation auf dich wartet, die dir Angst macht. Stell dich dieser Situation. Und Gott gibt Hagar noch etwas mit. Er sagt durch den Boten zu ihr, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Gott ergibt Hagar noch ein Versprechen mit auf den Weg. Aber er verspricht ihr nicht, wenn du nach Hause gehst, dann wird immer alles leicht. Das ist nicht, was Gott ihr sagt. Sondern er sagt, ich werde mich dir annehmen, ich werde dir Nachkommen schaffen, ich werde deinen Weg begleiten. Aber diese Situation, die du zu Hause erlebst, die wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Wenn wir danach noch die Kapitel lesen, dann merken wir, die hat sich auch nicht verändert. Er zeigt Hagar, deine Situation zu Hause ist zum Davonlaufen. Das spricht Gott gar nicht ab. Aber er sagt, ich gebe dir eine Perspektive für diesen Ort zum Davonlaufen. Und diese Hoffnung, die Sarah hatte, gibt ihr Kraft und Mut, diese Situation anzugehen, nach Hause zu gehen. Und in dieser Begegnung mit Gott am Brunnen begreift Hagar etwas über Gott, was sie in Vers 13 ausdrückt, dieser ganz bekannte Vers. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy, das heißt Gott des Sehens. Denn Hagar sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Du bist ein Gott des Sehens. Das ist eine Wesenseigenschaft von Gott, die Hagar hier erkennt. Gott sieht mich, er sieht alles. Er weiß um mich. Wisst ihr, ich habe mir eine Frage gestellt, als ich diesen Text mir angeschaut habe. Und die Frage ist, wieso wollte Gott, dass Hagar zurückgeht? Oder er hätte doch zumindest machen können, wenn Gott schon nicht wollte, dass er sie ganz woanders hinschickt, wo es schön wäre, hätte er zumindest machen können, dass es zu Hause besser wird. Wieso wollte Gott, dass Hagar wieder zurückgeht, wo er doch wusste, dass zu Hause wieder Bedrängnis auf sie wartet? Wieder die Sarah auf sie wartet, die ihr schon wieder den nächsten Spruch drückt. Der Text hier in der Bibel schweigt darüber, warum Gott das so gesagt hat. Ich kann es mir nur so erklären. Gott hat mehr gesehen. Gott hat mehr gewusst als Hagar. Vielleicht auch mehr als wir, wenn wir diesen Text lesen. Das, was Gott hier ist, ein Gott des Sehens, das ist ein Bekenntnis, was die Hagar ausspricht. Es sind nicht nur ein paar nette Worte, die so Mut machen. Du bist ein Gott des Sehens, du bist bei mir. Sondern es ist ein Bekenntnis, was Hagar hier gibt. Gott, du bist einer, der alles weiß, der mehr sieht, auch das, was ich nicht verstehe. Wenn du an diese Situation denkst, wo du Angst hast, wo du vielleicht vermutest, dass Gegenwind dir entgegenschlagen wird, vielleicht aufgrund deines Glaubens, dort, wo du auf der Flucht bist vor dem, was für deinem Leben eigentlich von Gott her so erdacht ist, wo sind diese Situationen, wo vielleicht in deinen Beziehungen, in deinem Leben, in deiner Ehe Gott dir sagen möchte, geh dorthin zurück. Ich weiß, dass dort dein Platz ist. Normal ist Bedrängnis, Furcht, Flucht. Bei Gott heißt das Angebot, auf die Bedrängnis folgt vielleicht die Furcht, aber dann das Vertrauen, dass dein Gott ist, der mich sieht und der sich meinem Leben annimmt. Wisst ihr, Hagar hat einen Boten bekommen von Gott. Dieser Engel, der in die Wüste kommt. Gott hat auch uns einen Boten geschickt. Und dieser Bote heißt Jesus. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen für diese Bedrängnisse, für die Furcht und die Angst, die wir erleben. Er ist zu uns in die Wüste gekommen. Und er hat all das, was uns das Leben schwer macht, was uns in Angst und Schrecken versetzt, alles, was uns bedrängt, hat er überwunden am Kreuz. Jesus sagt in Lukas 21, Vers 19, seid standhaft. Dann werdet ihr das Leben gewinnen. Das ist das Angebot, diese Hoffnung, die Jesus uns mitgibt. Dort, wo wir stehen, wo wir entweder in der Wüste sind oder in den Bedrängnissen unseres Lebens. Seid standhaft. Ich habe am Kreuz das Leben für euch errungen. Und das ist die Perspektive, die er uns mitgibt. Das ist eine Hoffnung, dass uns kein Bedrängnis dieser Welt das Leben nehmen kann, was wir in Christus gefunden haben. Und das bedeutet nicht, dass wir uns als Christen alles gefallen lassen sollen. Es bedeutet auch nicht, dass wir als Christen das Leid suchen sollen. Aber es bedeutet, wie Hagar hinzuhören. Was hat Gott zu sagen? Wo ist die Stimme Gottes? Sie zu suchen in seinem Wort, im Gespräch mit anderen, im Gebet. Und dann zu fragen, wo ist der Weg Gottes? Was ist die Situation, an die du vorhin gedacht hast? Ich möchte dir Mut machen, mal hinzuhören. Mal auf Gottes Stimme zu warten, ob Gott nicht genau dort etwas für dich sieht, was du nicht siehst. Jesus ersucht mutige Männer und Frauen, die sich den angstmachenden Orten dieser Welt stellen, um seine Hoffnung in dieser Welt sichtbar zu machen. Jesus ersucht Männer und Frauen, die sich gebrauchen lassen, auch in den Bedrängnissen dieser Welt, um sein Reich sichtbar zu machen. Jemand, der das ausgedrückt hat und erlebt hat, vielleicht wie wenig andere, ist Dietrich Bonhoeffer. Er findet Worte für dieses sich gebrauchen lassen in der Bedrängnis. Er schreibt: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Schreibt Dietrich Bonhoeffer, der selbst am Ende im KZ Flossenbürg sein Leben lassen musste, weil er zu diesen Jesusleuten gehört hat. Ich weiß nicht, was auf dich wartet, wenn du heute später nach dem Bistro aus der Gemeindetür rausgehst und in deine neue Woche startet. Ich weiß nicht, was du befürchtest, was du vielleicht weißt, was auf dich zukommt. Ich möchte dir Mut machen. Hab keine Angst. Gott sieht dich. Und dir die Frage mitgeben: Wo willst du dir vornehmen, nicht auf die Flucht zu gehen, sondern auf den Gott zu vertrauen, der alles sieht?